Der 1. August 2007 ist ein großer Tag für Italien. Es ist der Tag, an dem Lastwagen mit wertvoller Ware in Rom eintreffen. Sie bringen 40 antike Schätze nach Rom zurück. Keramikvasen, Marmorstatuen, Fresken. Meisterwerke, die das kalifornische Getty Museum illegal erstanden hat und nun an Italien zurückgeben muss. Das Prunkstück, eine Skulptur so groß wie eine Kommode namens Trapezoforos. Die vermutlich einzigartige Skulptur stammt aus dem 4. Jahrhundert vor Christus und stellt zwei Fabelwesen mit Raubvogelköpfen dar, die eine Hirschkuh reißen.
Noi siamo orgogliosi che dopo l'epoca troppo lunga dei furti, della spoliazione del nostro territorio.
Francesco Rutelli, der damalige italienische Kulturminister, feiert die Rückkehr der gestohlenen Prunkstücke als Sieg im Kampf gegen die Plünderung des eigenen Kulturerbes. Und er präsentiert den Italienerinnen und Italienern die Schätze im Quirinal, im prunkvollen Palast des Staatspräsidenten. Die Rückgabe der 40 Kunstobjekte aus den USA. Eine Art Happy End eines Raubkunstskandals erster Güte. Doch Fabio Isman warnt vor allzu viel Optimismus. Isman ist einer der wenigen in Italien, der sich als Autor und Journalist mit der beispiellosen Plünderung des archäologischen Erbes befasst. Er hat eben das erste umfassende Buch auf Italienisch zum Thema 40 Jahre Grabräubertum publiziert. Fabio Isman also stellt klar, Happy Ends gäbe es nur selten. Die meisten geraubten Werke seien bis heute verschollen.
Non sappiamo ancora quanti depositi esistano in Svizzera o altrove. Non sappiamo quanti musei nei loro depositi che non fanno vedere, che non pubblicano spesso, siano pieni di roba.
Wir wissen nicht, wie viele unbekannte Lager mit Raubkunst es in der ganzen Welt, vor allem der Schweiz oder anderswo, noch immer gibt. Wir wissen nicht, wie viele Museen gestohlene Kunstobjekte horten. Wir wissen nicht, wie viele Gegenstände illegal aus Italien geschmuggelt worden sind. Wir ahnen, dass es sich um Millionen Objekte handeln muss.
Millionen von Objekten, aber nur ein Bruchteil ist je wieder aufgetaucht. Unter den Tätern herrscht die Omerta, das Gesetz des Schweigens, wie bei der Mafia, sagt Isman.
Noi conosciamo i camorristi pentiti, conosciamo i mafiosi pentiti, non abbiamo mai conosciuto un tombarolo o un trafficante pentito.
Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen der Mafia und den Grabräubern und kriminellen Kunsthändlern. Während die Mafia-Jäger auf die Informationen von Pentiti, von reuigen Mafia-Mitgliedern, setzen können, stehen die Ermittler im Kampf gegen den illegalen Handel mit antiken Kunstwerken alleine da. Reuige Grabräuber oder Hehler, das gibt es bis jetzt nicht.
Reue, das ist auch für Pietro Casasanta ein Fremdwort. Pietro Casasanta ist heute 70 Jahre alt und hat sein Leben lang in der Umgebung von Rom gegraben, illegal gegraben. Nicht etwa nachts, sondern tagsüber, weil das weniger auffällig ist. Grabräuber, ein ganz gewöhnlicher 9-to-5-Job. Natürlich kenne er die italienischen Gesetze, sagt Pietro Casasanta.
Io so che è proibito che io vada in un certo sito e scavi e faccia lo scavo archeologico. Lo so che è proibito.
Ich weiß, dass es verboten ist, archäologische Gegenstände auszugraben. Und ich weiß auch, wogegen ich verstoße. Aber wenn man mir überhaupt eine Bezeichnung geben soll, dann würde ich mich als Amateurarchäologe bezeichnen. Oder von mir aus als Plünderer. Aber ein Dieb? Nein, ein Dieb bin ich nicht. Ich habe niemandem etwas Böses angetan.
Der Grabräuber Pietro Casasanta, hier in einem Interview mit dem Tessiner Fernsehen. Casasanta und zehntausende andere Grabräuber haben Italien über 30 Jahre lang ausgehöhlt und internationale Museen und Sammlungen mit hochkarätigen Antiken beliefert. Pietro Casasanta ist einer der wenigen, der von seinen Grabungen und seinen spektakulären Funden erzählt und dafür auch schon anonyme Drohungen erhalten hat, wie Fabio Isman weiß. Drohungen vermutlich aus Grabräuberkreisen.
È un signore che ha fatto dei grandissimi scavi perché conosce la campagna romana benissimo, gliel'ha insegnata suo nonno.
Pietro Casasanta hat wunderbare Objekte gefunden. Nicht umsonst wird in der Szene König der Plünderer genannt. Casasanta kennt die Umgebung Roms wie seine eigene Hosentasche und hat das ABC des Plünderns schon als Bub erlernt, von seinem Großvater. Man muss sich das einmal vorstellen. 1994 hat er vermutlich seine spektakulärste Entdeckung gemacht. Beim Graben mit dem Bagger stößt er auf eine Gesichtsmaske aus Elfenbein. Casasanta erkennt sofort, dass da eine Seltenheit, vielleicht gar ein Unikat vor ihm im Schlamm liegt. Er hat mir erzählt, wie er die kostbare weiße Maske in sein Hemd gewickelt, im Auto verstaut und geweint habe wie ein Schlosshund, weil er realisierte, dass er soeben den schönsten Fund seines Lebens gemacht hatte.
E si è messo a piangere, ha detto che si è messo a piangere come un vitello, perché aveva capito di aver trovato il più bello oggetto che avesse trovato e ne ha trovati di molto belli, il più bello oggetto che avesse trovato nella sua vita.
Noch am gleichen Abend telefoniert Pietro Casasanta dem Händler Nino Savoca, der in München wohnt und dort, wie man heute weiß, sein Hallenschwimmbad zur Reinigung antiker Schmugglerware benutzt. Komm runter, sagt ihm Casasanta. Keine 24 Stunden später ist Savoca in Rom, übernachtet bei Casasanta, um sich nicht in einem Hotel registrieren zu müssen, und schaut sich schließlich die einzigartige Elfenbeinmaske an. 500.000 Euro bietet der Händler dem Grabräuber dafür und schon ist das Fundstück im Ausland und auf dem Schwarzmarkt. 9 Jahre später taucht die kostbare Maske in London auf, beim Händler Robin Symes, dessen Lager die Polizei beschlagnahmt. Kurz darauf kehrt die Elfenbeinmaske nach Italien zurück, ins Museo Nazionale Romano. Für die Archäologen ist die Maske eine Sensation, aber eine Sensation ohne Geschichte, wie Fabio Isman unterstreicht.
Gli oggetti scavati così diventano degli oggetti d'arredamento. Non sono più oggetti antichi, sono vecchi, sono antichi per carità, ma non danno più nessuna informazione.
Antiche Gegenstände, die von Plünderern unwissenschaftlich ausgebuddelt wurden, werden zu simplen Einrichtungsgegenständen. Sie sind wohl noch antik und schön, aber ohne jegliche Information. Wir werden nie rekonstruieren können, was dieses Elfenbeingesicht ursprünglich war. Ob es Teil einer Statue war, wen das Gesicht darstellt, wer es womöglich geschaffen hat. Die Grabräuber und alle ihre Komplizen, die ihnen ihre Funde abkauften, sie alle sind darum Mörder der Geschichte, ja, Mörder der Kultur.
Se togli queste informazioni, hai fatto un assassino. Cioè, i tombaroli e tutti i loro predatori, quelli che io chiamo i predatori dell'arte perduta, sono degli assassini della storia, sono degli assassini della cultura.
Fabio Isman weist darauf hin, dass es Plünderer schon immer gegeben habe. Ebenso Liebhaber der antiken Kunst, die am Wochenende aufs Land fahren und sich bei Grabräubern mit antiken Nippes für den Kaminsims eindecken. Doch die Plünderung im großen Stil, die habe in den 70er Jahren begonnen. Ausgelöst hat den damaligen Boom das Metropolitan Museum von New York. Es zahlt 1972 $1 Million für ein exklusives antikes Objekt, für den Cratere di Eufronio, eine Vase, die der Keramiker Eufronios im 6. Jahrhundert vor Christus erschaffen hat und die so groß ist, dass sie 45 Liter Wein fassen kann. Der Kauf des seltenen Gegenstands für diese enorme Summe löst eine weltweite Jagd nach Antikem aus. Vor allem amerikanische Museen erkaufen sich mit Millionen von Dollars die Vergangenheit, die sie nicht haben. Doch Fabio Isman betont, nicht nur die Amerikaner hätten sich dem Kaufrausch hingegeben und sich zu Komplizen des Kunstschmuggels gemacht.
Oltre ai musei americani ci sono i musei europei. Basilea è piena di oggetti equivoci. La Nye Carlsberg Glyptothek a Copenaghen sappiamo che cosa possiede.
Auch das Antikenmuseum in Basel ist voll von zwielichtigen Objekten. Ebenso die Antikensammlung Berlin. Vom Micho-Museum in Japan wissen wir, dass es sich in wenigen Jahren für fast $400 Millionen eine Antikensammlung zusammengekauft hat. Alles auf dem Schwarzmarkt. Die Gier nach neuen Objekten, die riesige Nachfrage, hat im Italien der 70er Jahre eine regelrechte Plünderungsindustrie in Gang gesetzt. Es gibt italienische Dörfer, in denen man am Samstagabend zusammen graben geht. Zum Teil wohl mangels anderer Freizeitangebote, aber sicher auch, weil man zu der Zeit mit antiken Fundstücken besser denn je viel Geld machen kann. Ich habe mit einem Holzfäller gesprochen, der als leidenschaftlicher Hobbyplünderer jedes Wochenende nach Überresten der Vergangenheit gebuddelt hat. Er erzählte mir, wie er auf einmal nicht mehr alleine unterwegs war, sondern auf einer Gräberanlage sage und schreibe 35 Plünderergruppen antraf.
Questo signore raccontava che a un certo punto, una sera, quando era diventato di moda scavare, nella piccola necropoli di Bisenzio stavano scavando 35 squadre.
Da die kleinen, eifrigen Grabräuber in Italien, dort die großen, gierigen Museen im Ausland und dazwischen die Schweiz. Was auch immer in Italien ausgegraben wurde, landete einen Tag oder zwei Tage später in der Schweiz. Antike Kostbarkeiten, in aller Eile in Kisten verfrachtet, noch voller Schmutz, zum Teil sogar vermischt mit menschlichen Gebeinen. Zwei Händler mit Sitz in der Schweiz beherrschten über Jahre die illegalen Grabungsorte in Italien, Giacomo Medici und Gianfranco Becchina. Medici arbeitete mit Grabräubern im Zentrum Italiens zusammen und schmuggelte von dort Tausende von antiken Vasen, Skulpturen, Fresken und Mosaiken in sein Depot im Genfer Zollfreilager. Ein Depot samt schickem Showroom, wo sich die Käufer die neuesten Kostbarkeiten vorführen ließen, bevor sie das Scheckbuch zückten. Der zweite Schweizer Händler, Gianfranco Becchina, betrieb einen blühenden Export von Raubgut aus Süditalien. Offiziell aber führte er eine auf antike Kunst spezialisierte Galerie im Zentrum von Basel. Die Schweiz, der Ort also, wo viele größere und kleinere Händler ihre Ware lagerten. Der Ort, wo Restauratoren die gestohlenen Gegenstände säuberten und auf Hochglanz brachten. Der Ort auch, wo das Raubgut im übertragenen Sinn weiß gewaschen wurde, wie der Grabräuber Pietro Casasanta erzählt.
Basile cosa mi permetteva di portare l'oggetto in dogana, sdoganarlo. Mi permetteva di fare una fattura e di dargli una provenienza.
Basel oder überhaupt die Schweiz. Sie war unglaublich wichtig. Sie hat mir ermöglicht, die Objekte zu verzollen und dem Objekt eine Herkunft zu geben, und zwar mit Hilfe fingierter Auktionen.
Auch die Auktionshäuser waren also daran beteiligt, aus einer schmutzigen Herkunft eine saubere zu machen. Die Händler verkauften ihnen ihr Raubgut unter falschem Namen, um dann dasselbe Objekt unter dem richtigen Namen wieder an der Auktion zu ersteigern. Der Vorteil: Sie konnten so nachweisen, das Objekt bei einem ehrenwerten Auktionshaus gekauft zu haben. Die Ware war weiß gewaschen. Sie hören die Sendung Reflexe auf DRS2, eine Sendung heute über die jahrzehntelange Plünderung archäologischer Stätten in Italien, über die größte Plünderung eines europäischen Landes seit dem Feldzug von Napoleon. Eine Frage drängt sich auf. Wie war die Plünderung des italienischen Bodens in diesem riesigen Ausmaß überhaupt möglich? Schließlich hat Italien schon früh, nämlich 1909, gesetzlich festgelegt, dass alles, was unter der Erdoberfläche liegt, dem Staat gehört. Und schließlich besitzt Italien seit 40 Jahren die Tutela Patrimonio Culturale, eine Carabinieri-Einheit, die auf die Jagd gegen Raubkunst spezialisiert ist. Eine Polizeieinheit von Kunstfandern also, die weltweit als vorbildlich gilt und bereits mehrfach imitiert worden ist. Warum also konnte man die Plünderung nicht verhindern?
Intanto non è semplice, i tumeroli sono tanti. Mettere un carabiniere dietro ognuno di loro per tenerlo 24 ore al giorno vuol dire averne almeno 4 per ognuno di loro.
Es ist zunächst mal gar nicht einfach, die Plünderer zu kontrollieren. Es sind schlicht viel zu viele. Es ist unmöglich, auf jeden Plünderer einen Carabiniere anzusetzen. Die Spezialeinheit der Kunstfahnder zählt 300 Personen, nicht mehr. Auch gehen die Plünderer meistens an völlig unbekannten Städten zu Werk, die sie teilweise mit langen Tunnels erschließen. Sie gehen also technisch durchaus raffiniert vor. Und dann ist Italien natürlich groß. Alleine die Gegend um Rom ist zu groß, um sie ständig zu überwachen. Gleichzeitig ist es ebenso. Es genügt dort irgendwo die Schaufel anzusetzen und schon findet man römische Landhäuser, Tempel und so weiter.
Intorno a Roma basta scavare un po' nel terreno per trovare qualcosa, perché tanto è successo, tanto è passato. Ci sono ville rustiche, ci sono templi intorno, ci sono tutte queste cose.
Das Hauptproblem aber, so Fabio Ismann, sei die schwache italienische Gesetzgebung. Er stellt fest: In Italien hätten Plünderer und Hehler kaum etwas zu befürchten. Kunstschmuggel und Kunsthandel waren also über lange Zeit nicht nur äußerst lukrative Beschäftigungen, sondern auch kaum mit Risiken verbunden.
In Italia questa gente non viene punita. Non viene punita perché intanto il reato si scopre molto dopo. Il reato si scopre quando qualcuno mette in mostra l'oggetto. Fino a quel momento tu non sai neanche che una roba è stata portata via dal sottosuolo.
Diese Leute werden in Italien nicht bestraft. Das Delikt wird in der Regel erst sehr spät entdeckt. Bevor ein Gegenstand in einem Museum, in einer Vitrine auftaucht, weiß ja niemand, dass es existiert hat. Erst wenn ein Objekt auftaucht, dessen Herkunft verdächtig ist, können die Ermittlungen beginnen. Weil Grabräuber, Hehler, Sammler und Museumsleute in der Regel dicht halten, weil es also kaum Pentiti gibt, die auspacken, gestalten sich die Ermittlungen häufig sehr schwierig. Gelingt es dann doch, den Raub zu rekonstruieren und die Tat vor Gericht zu bringen, so ist die Strafe häufig schon verjährt. Das wissen die Händler natürlich und lagern ihre Ware deshalb absichtlich ein paar Jahre in einem Depot, bevor sie sie weiterverkaufen. Und dann kommt hinzu, dass diese Vergehen kaum ernstzunehmend bestraft werden. Es kommt eher jemand ins Gefängnis, weil er beim Klauen einer Jeans erwischt wird, als jemand, der einen Cratere di Eufronio illegal ausgräbt. È più facile che vada in prigione un signore che ruba un paio di jeans al supermercato e viene colto sul fatto,
che non un signore che ha scavato un vaso di Eufronio. Für den jahrzehntedauernden Raub am italienischen Kulturerbe hat bis jetzt eine einzige Person bezahlt: der Händler Giacomo Medici, dessen riesiges Genfer Depot 1995 aufflog und die italienischen Kunstfahnder überhaupt erst auf die Spur des gigantischen Antikenschmuckels brachte. Medici, der sich noch vor wenigen Jahren stolz neben dem Cratere di Eufronio ablichten ließ, wie ein Jäger neben seiner Trophäe, Medici muss 10 Jahre hinter Gitter und eine Geldbuße von 10 Millionen Euro bezahlen. Das ist das härteste Urteil, das Italien wegen illegaler Geschäfte mit Antiken je verhängt hat. Medici ist aber noch immer auf freiem Fuß, denn in Italien ist ein Urteil erst dann rechtskräftig, wenn es in zweiter und dritter Instanz bestätigt wird. Soweit ist es aber auch im Fall Medici noch nicht. Gegen weitere Protagonisten der Plünderung wird ermittelt oder laufen Prozesse, etwa gegen den Basler Händler Gianfranco Becchina oder gegen Marion True, die ehemalige Kuratorin des kalifornischen Getty Museums. Beide Prozesse werden die italienische Justiz wohl noch Jahre beschäftigen. Was für eine Bilanz zieht Fabio Ismann heute, fast 40 Jahre nach Beginn des archäologischen Raubzuges durch Italien?
Da quando è iniziata questa vicenda a oggi, molti paesi hanno cambiato le loro norme, le loro leggi. La Svizzera ha fatto un importantissimo accordo bilaterale con l'Italia e non è più un comodissimo paese di transito. Devono cercarsi un altro per passare.
Es hat sich seither einiges getan. Viele Länder haben inzwischen ihre Gesetze verschärft. Namentlich die Schweiz hat einen entscheidenden Schritt gemacht, indem sie mit Italien ein Rückgabeabkommen geschlossen hat und 2005 das neue Kulturgütertransfergesetz eingeführt hat. Dieses Gesetz sieht vor, dass ein Museumsdirektor nur Objekte ankaufen darf, deren legale Herkunft er beweisen kann. Die Schweiz ist heute also nicht mehr die ideale Drehscheibe, die sie lange war. Auch mehrere amerikanische Museen haben eine Erklärung unterschrieben, worin sie sich in Zukunft verpflichten, die Herkunft von Objekten genau zu recherchieren und nur saubere Gegenstände auszustellen. Die Luft wird dünner für die Händler, die mit antikem Raubgut ihr Geld machen. Es wird für sie schwieriger, für ihr Raubgut Abnehmer zu finden. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Plünderung und Handel mit antiker Kunst wird es immer geben, so wie es auch die Prostitution immer geben wird.
Quindi è più difficile trovare dei mercanti finali che siano pieni di soldi. Ce ne saranno ancora, perché ripeto, è un reato che comunque esisterà sempre, come sempre esistita la prostituzione, così esisterà sempre lo scavo clandestino.
Fabio Ismann geht davon aus, dass auch in diesem Moment mancherorts in Italien Grabräuber am Werk sind, die ihrerseits mit Händlern in Kontakt stehen. Das lasse sich nicht vermeiden. Wichtig sei aber, die bestehenden Gesetze zu verschärfen. Ein Gesetzesentwurf der Regierung Prodi habe etwa vorgesehen, den Gebrauch von Metalldetektoren zu verbieten. Eine bestechend einfache Idee. Doch die jetzige Regierung Berlusconi hat den Vorschlag fallen gelassen.
In Francia, da anni, un signore qualunque non può andare in giro per le campagne con un metalldetektor.
In Frankreich ist der Gebrauch von Metalldetektoren verboten. Ganz anders in Italien. Hier darf jeder mit einem Metalldetektor durch die Gegend spazieren und Bronzestatuen suchen. Kein Problem. Auch nicht, wenn die Carabinieri jemanden auf frischer Tat mit Metalldetektor und Schaufel beim Buddeln und Suchen überraschen. Den Carabinieri sind auch in diesem Fall die Hände gebunden. Erst wer mit einer Bronzestatue in der Hand erwischt wird, kommt allenfalls für 10 Tage hinter Gitter. Es müsste unbedingt möglich sein, auch nach vielen Jahren Leute für Hehlerei zu bestrafen. Und schließlich müsste man auch die letzten Besitzer in die Verantwortung ziehen können. Jene, die bis jetzt immer sagen, oh, ich habe gar nichts davon gewusst. Ich habe die Vase keinem Plünderer abgekauft, sondern an einer Auktion erstanden.
Perché adesso l'ultimo possessore dice, ma non sono stato mica io che l'ho presa dal ladro. Io l'ho comprata magari all'asta da Sotheby's.
Fabio Isman macht sich nichts vor. Er weiß, dass es in der italienischen Politik auch Tendenzen gibt, die in die entgegengesetzte Richtung weisen. So hat eine Delegation von Parlamentariern in den letzten Jahren 5-mal versucht, einen Straferlass für Privatsammler von antiken Objekten durchzuboxen. Die Abgeordneten kamen damit bisher aber nicht durch. Und die Regierung von Silvio Berlusconi gefährdet womöglich die Ermittlungen gegen die kriminellen Kunsthändler, weil sie das Abhören von Telefongesprächen erschweren will, mit dem Argument, die Privatsphäre besser schützen zu wollen. Das Abhören von Gesprächen ist für die Kunstfander aber das zentrale Ermittlungsinstrument. Soweit, so bedenklich. Besorgniserregende Entwicklungen gibt es nach Ansicht von Fabio Isman aber auch außerhalb Italiens. Und zwar, wenn es um die Frage geht, was mit jenen gestohlenen Gegenständen passieren soll, die im Ausland in einem Museum oder in einer Sammlung auftauchen. Viele italienische Kunsthistoriker und Archäologen, auch Fabio Isman, nennen das eigene Kulturerbe die DNA Italiens und verlangen dezidiert die Rückgabe der geklauten Gegenstände. Für James Cuno, Direktor des Art Institute in Chicago, ist dies nichts anderes als politische und nationalistische Vereinnahmung von Kulturgütern. Eine solche Nationalisierung von Kulturgütern, so Cuno, passe nicht zu einer globalisierten Welt. Cuno spricht vielmehr von einem universalen Kulturerbe und sieht nichts Schlimmes darin, wenn etwa das Metropolitan Museum in New York Kulturschätze aus Italien ausstellt. Sind die Italienerinnen und Italiener womöglich viel zu nationalistisch?
Io non credo che gli italiani siano troppo nazionalisti. Intanto la posizione di James Cuno è nettamente minoritaria.
Ich glaube nicht, dass wir zu nationalistisch sind. James Cuno vergisst schlicht, dass ein Cratere di Eufronio keine Nippes-Figur ist. Dass das Wichtigste der Kontext eines Gegenstands ist, nicht der Gegenstand selber, so schön er sein mag. Natürlich hat James Cuno recht, wenn er sagt, die Raubgräber haben ja gerade diesen Kontext eh schon vernichtet. Aber bitte, macht es deswegen Sinn, einen Cratere di Eufronio in Papuasia auszustellen, nur weil dort vielleicht ein Museum das meiste Geld für Ankäufe zur Verfügung hat? Nein, der Cratere di Eufronio würde doch am allerbesten nach Cerveteri passen, dorthin, wo er in den 70er Jahren gefunden wurde. Nur müsste es dazu dort ein schönes, sicheres Museum geben.
Magari a Cerveteri, da dove proveniva, se ci fosse un grande museo molto sicuro, molto bello a Cerveteri, se le masse andassero a Cerveteri, che non vederlo in Papuasia.
Wie Fabio Isman denken auch die Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, die italienischen Kunstfander. Sie werden darum in Zukunft versuchen, weitere gestohlene Objekte nach Italien zurückzuholen. Gut möglich, dass auch das Antikenmuseum Basel demnächst von den Italienern Besuch erhält. Das Museum steht seit langer Zeit im Verdacht, gestohlene Gegenstände zu besitzen. Und, gemäß einer Recherche des Tessiner Fernsehens, ist auch das Antikenmuseum Basel auf einer Käuferliste des Basler Kunsthändlers Bekina aufgeführt, der inzwischen in Rom vor Gericht steht. Mit Steuergeldern habe er sicher nie bei Bekina eingekauft, entgegnete der Museumsdirektor Peter Blome, als ihn die Tessiner Journalisten auf diese Tatsache ansprachen. Doch es sei nicht auszuschließen, so Blome, dass er Schenkungen angenommen habe, die ursprünglich durch Bekinas Hände gegangen seien. Peter Blome gibt zu, nur von jedem 10. Objekt seines Museums die Herkunft zu kennen. Und er sagt, eine lückenlose Dokumentation der Herkunft zu verlangen, das sei realitätsfremd und schlicht nicht praktikabel. Das schlimmste Szenario für Museumsdirektor Blome wäre, wenn immer mehr antike Meisterwerke in die Herkunftsländer zurückkehren müssten. Abgesehen von ein paar Spitzenwerken würde der große Teil in Museumsdepots verstauben, ist Blome überzeugt. Ein Argument, das jüngst auch die New York Times vorgebracht hat. Der berühmte Cratere di Eufronio, so die Zeitung, sei im New Yorker Metropolitan Museum ein Star gewesen. Im Museum in Rom hingegen sehe die Vase kaum jemand. Dem stimmt Fabio Isman ein Stück weit zu.
Al Museo Etrusco di Villa Giulia, che è un museo bellissimo, purtroppo va poca gente, va molta meno gente del Metropolitan, non c'è dubbio.
Natürlich hat die Villa Giulia, das Etruskermuseum in Rom, viel weniger Besucherinnen und Besucher als das Metropolitan Museum. Aber Wenn dieses Prinzip allgemeingültig wäre, dann müssten Kunstwerke schlicht in den meistbesuchten Museen ausgestellt werden. Das wäre, wenn ich mich nicht irre, im Moment der Louvre. Wenn aber morgen das Museum von Ohio auf einmal Spitzenreiter bei den Besucherstatistiken wäre, dann müsste doch eigentlich die Gioconda, die Mona Lisa, vom Louvre nach Ohio gebracht werden. Die Zahl der Besucher kann also nicht das entscheidende Kriterium sein.
Ma se domani diventasse più visitato al mondo, non so, il museo dell'Ohio, dobbiamo prendere la Gioconda e portarla nell'Ohio, perché così la vede più gente.
Fabio Ismans Buch über die jahrzehntelange Plünderung des italienischen Bodens liest sich über weite Strecken wie ein Krimi. Es ist eine ebenso erschreckende wie spannende Lektüre. Man hoffe sehr, mit dem Buch eine breitere Öffentlichkeit für das in Italien vernachlässigte Thema zu gewinnen, hieß es an der feierlichen Präsentation des Buches in Rom. Hohe Würdenträger des Staates und renommierte Kunsthistoriker waren zugegen und sie alle appellierten an das Publikum, Plünderungen des Kulturerbes in Zukunft nicht mehr als Kavaliersdelikte zu verharmlosen. Doch dann kam es zum Eklat.
Bene, amici cari, io ho dedicato alla tutela del patrimonio culturale italiano una buona parte della mia vita.
Ein gewisser Fabrizio Lemme erhob das Wort. Lemme ist ein bekannter italienischer Kunstsammler und Mäzen und Anwalt des zweifach verurteilten Kunsthändlers Giacomo Medici. Lemme tat das, womit an diesem Anlass wohl niemand gerechnet hatte. Er verteidigte Giacomo Medici. Dieser habe ihm gegenüber stets beteuert, nie von einem Grabräuber Ware gekauft zu haben, nie an Auktionen schmutzige Objekte erstanden zu haben, ja, ein aufrichtiger Kunsthändler zu sein.
Io sostengo la verità di Giacomo Medici. Come la sostengo?
Io chiedo la parola.
Prego.
Io veramente non sono qui per assistere a una ringa a difesa di Medici. E quindi in quanto consigliere.
Die Anwesenden auf dem Podium verließen zwar unter lautem Protest den Saal und das Publikum folgte ihnen. Doch kein anderer Vorfall hätte deutlicher machen können, dass der Kampf um die gestohlenen Kulturgüter, der Kampf gegen die Plünderer noch lange nicht gewonnen ist, auch nicht in Italien selber.